Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über Datenplattformen in der Produktion als Enabler, zum Beispiel für das Thema Energiemanagement, die Skalierung und auch weitere digitale Use Cases. Wir reden darüber, warum eine zentrale Produktionsdatenplattform jetzt entscheidend ist. Wir reden über das Zusammenspiel von Energiemonitoring und Maschinendaten und wir reden über Open Source als strategische Entscheidung und die Skalierung über mehrere Werke hinweg. Über all diese Themen rede ich heute mit Lutz Hermanns. Er ist Head of PDA Production and Supply Chain bei Wilhelm Böllhoff GmbH. Er ist dort verantwortlich für die Digitalisierung in der Produktion und Supply Chain und seit circa 2 Jahren in der Rolle. Davor hat er Erfahrung in der Produktion unter anderem bei Klaas gesammelt und er ist in seiner Rolle Treiber der Einführung einer Produktionsdatenplattform bei Böllhoff gewesen. Hallo Lutz, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte zum Start mit dir darüber reden, warum braucht man überhaupt eine Datenplattform? Warum ist das wichtig? Und mich würde interessieren, was war damals bei euch der Auslöser? Was war der konkrete Grund zu sagen, wir brauchen so eine Produktionsdatenplattform?
Ja, als ich vor ein bisschen mehr als 2 Jahren bei Böllhoff angefangen habe, war für mich relativ schnell klar, dass Böllhoff ein Unternehmen ist, das riesen Datenschätze hat. Wir produzieren Verbindungsmittel, Verbindungselemente, ca. 20 Millionen Stück am Tag. Dadurch entstehen natürlich riesen Datenmengen und dafür galt es halt, eine Plattform zu bauen, die alle diese Daten zusammenbringt. Zweiter großer Treiber ist das ganze Thema Energiemonitoring. Ja, wir hatten zu dem Zeitpunkt die legale Anforderung, ein Energiemonitoring-System aufzubauen. Und da habe ich halt gesagt, warum nicht direkt alle Produktionsdaten sammeln, warum nur die Energiedaten?
Ja, ist spannend, ne? Weil viele sagen bei Energiedaten, da gibt es auch extra Tools nur dafür. Ne? Hättet ihr auch machen können?
Hätten wir wahrscheinlich ähnlich viel investieren müssen und hätten aber nur Energiedaten gehabt. Und wenn man Energiedatenmonitoring zu Ende denkt, dann will man ja auch immer Kontext haben. Ich will ja wissen, bei welchem Artikel war der Energieverbrauch, wie hoch, was war der Anlagezustand etc. Das heißt, für vernünftiges Energiedatenmonitoring braucht man aus meiner Sicht Produktionsdaten, um einfach zu wissen, was war denn der Zustand, der zu diesem Energieverbrauch geführt hat.
Ja, lass uns da über den Use Case nachher noch detaillierter reden, aber zum Start würde mich interessieren, wie seid ihr da vorgegangen? Weil das klingt jetzt so ein bisschen so, ihr hattet richtig Zeit, ihr habt gedacht, komm, wenn, dann machen wir es richtig und dann machen wir gleich so eine Übergreifung der Plattform. War das so oder wie war der Start?
Richtig Zeit ist relativ. Ich habe Anfang 24 angefangen und Mitte 24 war die Plattform live.
Also nochmal zum Mitschreiben, wie viel Zeit habt ihr gehabt bis vom Start bis zu dem, dass sie live gegangen ist?
Von meinem Start bei Böllhoff bis Produktionsdatenplattform live waren 6 Monate.
Krass.
Das heißt aber, wir hatten weniger Zeit, weil das war ja nicht meine Tätigkeit am ersten Arbeitstag.
Ja, du hast ja bis zum Start schon damit angefangen.
Genau, das heißt, Größenordnung 3 Monate würde ich jetzt rückblickend schätzen mit allen Entscheidungswegen etc.
Aber warum musste es so schnell gehen? Oder also gab es einen Grund, warum ihr gesagt habt, wir müssen das schnell auf die Strecke bringen?
Ganz kurz würde ich sagen, weil wir es wollten und weil klar war, dass das strategisch der richtige Weg ist und wir den Bedarf gesehen haben. Auf der anderen Seite, Energiedaten waren eine legale Anforderung. Da musste bis Ende 25 das Konzept stehen und jetzt bis 26 mussten die Energiedaten auf einer Plattform sein. Daher war das so der Treiber.
Ja, gut, klar. Ich meine, erstens, wenn es geht, warum nicht? Ne? Also ich empfehle bei jeder Verbesserung so schnell wie möglich, weil da profitiert man auch davon. Ja. Und wenn es dann auch die entsprechenden Anforderungen gab, ist das natürlich umso wichtiger. Jetzt würde mich aber noch mal ein bisschen interessieren, bevor wir jetzt in einzelne Use Cases reingehen, gib uns mal ein bisschen Kontext zu Böllhoff. Du hast gesagt, 20 Millionen Teile am Tag, ihr habt entsprechend Verbindungselemente, die ihr produziert. Ihr habt ja auch nicht nur ein Werk, ne? Also das ist ja schon eine gewisse Komplexität, die dahinter steckt. Ich vermute mal, dieser kurze Zeitraum war jetzt erstmal für das erste Werk, aber beschreib mal so ein bisschen, wie die Komplexität bei euch in der Produktion und auch durch diese verteilten Standorte bei euch ist.
Also Böllhoff, Familienunternehmen in 4. Generation, denkt entsprechend langfristig. Wir haben 15 Produktionsstandorte weltweit, ganz unterschiedliche Prozesse, Fertigungsprozesse von Kalkmassivumformen, Biegeprozesse, Kunststoffspritzguss, alles dabei. Das heißt, die Vielfalt an Anlagen extrem hoch und dementsprechend natürlich auch die Vielfalt an Prozessen. Dazu kommt halt die hohe Stückzahl mit, wie gesagt, 20 Millionen Teilen pro Tag, macht auf der einen Seite das Thema Produktionsdatenerfassung unglaublich attraktiv, weil die Anzahl an Use Cases extrem hoch ist, weil sie sehr gut skaliert. Wir haben hunderte Maschinen in unseren Produktionsstandorten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Komplexität dadurch, dass die Maschinen jetzt nicht weltweit durchgängig standardisiert sind, allein durch die verschiedenen Prozesse, aber auch durch verschiedene Alter, verschiedene Generationen von Maschinen etc. ist das mit Sicherheit nicht die geringste Komplexität, die wir hier haben. Ich glaube eher im Gegenteil, die Komplexität ist im Vergleich zu anderen Produktionsstandorten schon sehr hoch.
Ja, so ein bisschen beides, ne? Das, was du zum Start gesagt hast, ihr habt ein großes Potenzial gehabt, großer Datenschatz, einfach durch diese Datenmenge, durch die wirklich starke Anzahl auch an Produkten, die ihr fertigt. Und gleichzeitig die Komplexität alleine auch durch die verschiedenen Werke, verschiedene Maschinen und Anlagen, verschiedene Fertigungsprozesse. Was sind das so für Fertigungsprozesse, die ihr bei euch habt? Kannst du da vielleicht einen kleinen Abriss geben?
Wir fertigen Kunststoffteile, das ist Kunststoffspritzguss. Wir fertigen unseren Helicoil, das Burloff-Produkt schlechthin, zumindest das bekannteste, würde ich sagen. Das ist ein Draht-, Walz- und Wickelverfahren, also mehrstufig auch bei der Fertigungsprozess. Wir haben Montageanlagen, die Verbindungselemente aus verschiedensten Komponenten zusammensetzen. Wir haben die Kalkmassivumformung. Wir haben zersparende Fertigung für Gewindeeinsätze, die dann im Kunststoff eingesetzt werden. Also eine ganz hohe Bandbreite, immer dann noch kombiniert mit Wärmebehandlung, Beschichtungsprozessen etc. Da kommt schon eine ganze Menge zusammen.
Okay, ja, sehr gut. Ich glaube, das ist jetzt für die Produktionsmenschen immer gut gewesen, weil jetzt hat man schon bildlich die Fabriken vor Augen und kann sich das so ein bisschen vorstellen. Und jetzt mit dieser Komplexität im Hinterkopf möchte ich jetzt in diese Use Cases ein bisschen reingehen, weil das ist ja immer der Dreh- und Angelpunkt am Ende auch für so ein Thema Datenplattform. Ne? Was passiert denn damit? Weil die Plattform alleine bietet noch keinen Mehrwert. Spannend wird es dann immer, wenn wir über die Use Cases konkret reden und dann können wir nachher auch nochmal ein bisschen über die Architektur und das, was auch dahinter steckt, reden. Aber zum Start habt ihr losgelegt mit dem Thema Energiemanagement. Was habt ihr da konkret abgebildet? Was für Daten habt ihr da in dem ersten Schritt entsprechend angeboten?
Gut, Energiemanagement fängt ja erstmal ganz klassisch an mit Reporting, ne? Nachhaltigkeitsreporting etc., also Transparenz über Verbrauch liefern. Geht dann aber ganz schnell natürlich in konkrete Maßnahmen, ja, Verbrauch vergleichen im Produktionsstatus zu Standby, wie viel Standby-Verluste haben wir, wo haben wir eventuell Druckluftleckagen etc. All das kann man sehr gut erkennen, indem man einfach nur Transparenz hat. Ja, das ist so immer dieser einfachste Use Case, Transparenz schaffen, auf die Daten gucken und sich Gedanken machen, was denn hier vielleicht nicht stimmen kann, wenn die gleiche Maschine vollkommen unterschiedliche Verbräuche hat, was zum Beispiel Druckluft angeht.
Okay. Aber das heißt, ihr habt jetzt auch, erster Schritt, um das zu machen, brauche ich ja überhaupt mal die ganz verschiedenen Energietypen. Ja? Du hast jetzt von Druckluft geredet, ja, Strom wird ein Thema sein. Ich weiß nicht, ob ihr noch andere Energieformen quasi bei euch habt.
Wärme ist mit Sicherheit ein großer Energieverbrauch, also Prozesswärme für Wärmebehandlungsverfahren. Ne? Und diese verschiedenen Energietypen bringen wir halt alle auf dieser Plattform zusammen. Das hat auch bedeutet, wir mussten eine ganze Menge an Sensorik natürlich auch einbauen. Nicht jede Maschine misst alles und wir können einfach nur die Daten anbinden und rausziehen, sondern wir mussten auch entsprechend Sensorik installieren. Dafür haben wir uns extra so kleine Energiemessboxen bauen lassen von unserem internen Maschinenbau, die dann jetzt an den Maschinen installiert werden, die keine interne Energieerfassung haben. Aber das Ziel ist auf jeden Fall, alle Verbräuche zu erfassen, die wir haben. Also nicht nur Energie im Sinne von Strom, sondern Druckluft, Wärme, alles dabei.
Und dann immer auf Maschinenebene. Also ihr könnt da differenzieren, was für einen Strombedarf hat die Maschine, was für Druckluftbedarf hat die Maschine. Und wenn notwendig halt eben auch Wärmebedarf, beziehungsweise dann auch wieder für die Wärmeerzeugung werdet ihr ja auch wieder Energie brauchen, Gas, Strom, was auch immer. Ja. Okay. Diese Daten laden dann zentral irgendwo in eurer Plattform, ja, wie das von der IT-Architektur aussieht, können wir gleich noch besprechen. Und dann gibt es wahrscheinlich diverse Dashboards, oder? Wie habt ihr das aufgebaut, dass ihr dieses Reporting dann auch sauber umsetzen könnt?
Die Vorgehensweise ist eigentlich so, dass wir sagen, okay, wir für einen Anlagentyp erstellen wir einen Standard zur Erfassung der Daten, ja, zur Normierung der Daten, dass wir diese Daten in einem einheitlichen Format haben und erstellen auch einen Standard zur Erstellung von Dashboards, sodass wir nicht für jede Maschine wieder von vorne anfangen oder für jede Maschine von vorne anfangen, wie sieht das Dashboard aus etc., sondern es gibt ein Standard-Dashboard, das dann mehr oder weniger Copy-Paste für alle Maschinen genutzt wird und da haben wir klassischerweise die Informationen, was läuft denn da gerade, wie ist der Zustand der Maschine, welche Teile werden produziert und dann die verschiedensten Energieverbräuche, die es gibt, alles schön auf einem Dashboard untergemalt und haben dadurch halt diese schöne transparente Übersicht.
Du hast jetzt beschrieben, wie ihr entsprechend diese Dashboards habt. Das macht natürlich Sinn, das entsprechend zu standardisieren, genauso wie die Datenanbindung auch. Dann hast du jetzt aber gesagt, das ist natürlich nur der erste Teil vom Energiemanagement, das Ganze erstmal transparent zu machen. Du hast jetzt auch über verschiedene Optimierungen geredet. Wie sieht das aus? Ist das dann auch auf Basis dieser Dashboards oder habt ihr dann nochmal spezielle Tools oder Analysen, um dann entsprechend zu sehen, wo können wir zum Beispiel auch unseren Energiebedarf reduzieren oder unseren Energieverbrauch verbessern?
Also es baut alles auf den Daten auf der Plattform auf, aber auch auf den Dashboards auf. Ne? Also der einfachste nächste Use Case nach dem Dashboard ist sozusagen der Alarm. Ja, ich habe eine Überwachung auf dem Dashboard und wenn ein Parameter, welcher es jetzt auch immer sein sollte, in dem Fall dann halt Energieverbrauch, abweicht von einer Norm, wird ein Alarm rausgeschickt an entsprechende Verteiler, damit da reagiert werden kann. Das ist so dann die nächste Stufe, ne? Ich muss nicht drauf oder ich bin nicht darauf angewiesen, dass jemand wirklich hinguckt, sondern ich gebe den Alarm raus, dass etwas da ist, dass man hingucken muss. Und wenn wir dann noch tiefer reingehen, dann geht es dann halt um Use Cases, wo sozusagen Anlagen oder Algorithmen selber drauf reagieren und nicht mehr der Mensch. Da haben wir mittlerweile auch einen ersten Use Case umgesetzt, wo es darum geht, die Kompressoren in einem Standort auf das passende Druckniveau zu drosseln oder zu erhöhen. Das heißt, immer dann, wenn eine Anlage, die ein hohes Druckniveau braucht, läuft, dann geht der Kompressor auf das hohe Druckniveau. Und wenn diese Anlage nicht läuft, sparen wir die Energie und gehen auf das normale Niveau. Das ist halt früher einfach standardmäßig durchgängig auf dem hohen Druckniveau gelaufen. Das kann man jetzt schön intelligent steuern und spart dadurch eine ganze Menge.
Also das heißt, nur eine gewisse Anzahl von Anlagen brauchen dann, keine Ahnung, Y-Bar. Ja? Und wenn ihr die nicht anhabt, dann braucht der Kompressor gar nicht entsprechend laufen. Dann fahrt ihr die komplette Druckluftanlage auf einer geringeren Barzahl. Das ist clever, ja? Weil es ist... Dazu braucht man aber halt dann genau diese Transparenz, um das entsprechend steuern zu können. Aber zeigt schön, wie man dann erstmal die Daten schaffen muss, dann die Transparenz mit den Daten schaffen kann und dann anfangen kann, clever zu planen und zu steuern. Der nächste Schritt wäre dann, das Ganze noch mit KI, künstlicher Intelligenz zu machen, um dann noch zu optimieren. Denkt ihr über sowas schon nach?
Ja, wir arbeiten auch an entsprechenden KI-Algorithmen oder Analysen. Jetzt noch nicht so, dass wir die Anlage darüber steuern. Das ist ja schon mal eine ganz andere Komplexität. Auch das mit dem Kompressor hört sich jetzt irgendwo einfach an, aber jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, eine Produktionsanlage aus einem IT-System herauszusteuern, weiß, dass da eine gewisse Komplexität hintersteckt. Bei den Dingen, bei den KI-Use-Cases, die wir gerade ausarbeiten und dran arbeiten, geht es darum, dass wir Prozessparameter verfolgen und anhand der Prozessparameter Vorhersagen treffen möchten, wann Anlagen wahrscheinlich stehen bleiben und den Mitarbeiter vorher warnen, dass er doch bitte einmal hingeht und seine Prozessparameter überprüft.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Ich meine, da kommen wir jetzt so ein bisschen weg von dem Thema Energiemonitoring oder Energiemanagement. Ja. Ich meine, du hast ja vorhin schon beschrieben, dass ihr ganz bewusst gesagt habt, wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Plattform schaffen nur für das Thema Energie, sondern du hast es ja vorhin schon bei den Dashboards beschrieben, dass ihr eigentlich ganz, ganz viele Produktionsdaten, Daten von der Maschine entsprechend sammelt. Wo steht ihr da heute bei der Maschinendatenerfassung?
Wir sind stellenweise schon sehr weit. Das heißt, wir haben Anlagen, von denen wir wirklich die komplette Bandbreite der Prozessparameter erfassen, müssen das aber natürlich sukzessive ausrollen. Das heißt auch die Vorgehensweise wieder, dass wir das Anlagentyp für Anlagentyp machen, dass wir sagen, okay, wir befassen uns damit den Anlagen mit der höchsten Priorität, definieren da dann auch teilweise mit dem entsprechenden Anlagenhersteller zusammen, welche Datenpunkte können wir auf welchen Kanälen über welche Protokolle aus der Anlage rausbekommen, erzeugen dafür Templates und mit diesen Templates skalieren wir das Ganze dann weltweit für diese Anlagentypen. Bei unserer hohen Anzahl von verschiedenen Anlagentypen muss ich schon noch sagen, sind wir gut dabei, aber wir haben auch noch eine Menge Anlagentypen da und gerade wenn es dann später in die Maschinen geht, die es vielleicht nur einmal gibt und die auch schon ein bisschen älter sind, dann wird das mit Sicherheit noch ein bisschen dauern.
Das glaube ich, ja. Die Bestandsmaschinen sind immer der Endgegner, dann vor allem, wenn man dann so einen Exoten hat. Ja, ich meine, bei neuen modernen Maschinen ist das immer einfach, aber wie du schon gesagt hast, ne, da muss man halt Sensoren nachrüsten, muss man überhaupt gucken, wie kommt man an die Daten. Und ich meine, man braucht auch nicht immer alle Daten. Also versucht ihr wirklich an alle Daten der Maschine zu kommen? Was ist da eure Strategie?
Das definieren wir auch je Anlagentyp. Was sind die wichtigen Parameter? Mindestanforderungen ist alle Daten, die man braucht, um einen OE zu berechnen. Ich denke, das ist auch der Großteil der Zuhörer bekannt, was man dafür alles so braucht. Also wir brauchen Anlagenzustand, wir brauchen Schrittzahl, wir brauchen Taktzeiten. Das sind so diese Standardparameter, die wir von jeder Produktionsanlage weltweit haben wollen. Und dann geht es abhängig von dem Anlagentyp in die Tiefe, ob wir da noch irgendwelche Temperaturverläufe, Druckverläufe etc. haben wollen, hängt immer von den jeweiligen Prozessen. Zum Beispiel bei den Spritzgussanlagen gehen wir sehr tief rein, weil wir da auch sehr mehr moderneren Maschinenpark haben und auch sehr viele Daten abgreifen können und damit auch gut Vorhersagen treffen können. Bei anderen Anlagentypen, die vielleicht im Durchschnitt etwas älter sind, da bleiben wir dann bei dem OEE-Fall.
Ja, aber es ist ja legitim und auch, das ist ja am Ende auch immer eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ne? Also was für einen Aufwand muss ich betreiben und was habe ich am Ende davon? Und je mehr Anlagen ich natürlich auch habe, je mehr sinnvoll ist es natürlich auch, da einen größeren Aufwand zu betreiben, um die dann auch anbinden zu können. Ja. Die Datenanbindung ist ja ein Thema. Du hast jetzt schon so gesagt, naja, es ist ein ganz großer Unterschied, ob man jetzt wirklich nur die Daten anbindet oder ein Monitoring macht oder ob man sogar auch in die aktive Steuerung geht. Aber jetzt bei den normalen Anlagen habt ihr quasi den Fokus aktuell auf die Datenanbindung und das Monitoring wahrscheinlich, oder?
Der Fokus ist, dass wir die Daten angebunden haben, dass wir die Daten in der Plattform haben, dass wir daraus unsere Monitoring, unser Dashboard machen. Da muss ich sagen, der Unterschied zwischen ich habe die Daten in der Plattform und ich habe das Monitoring ist gar nicht so groß, weil der Aufwand, dann das Dashboard zu erstellen, ist relativ gering. Spannender wird es natürlich, wenn man dann Anlagen steuern will, dann hat man auch andere Anforderungen an die Anbindung für diese Daten.
Ja. Nutzt ihr die Anlagendaten dann vor allem irgendwie zentral auf Dashboards, wo man dann quasi sich am, sagen wir mal, Browser einwählen kann und dann die Daten hat? Oder habt ihr dann auch Terminals an den Maschinen? Wie muss ich mir das vorstellen? Also wo tauchen diese Anlagendaten dann überall auf?
Überall da, wo wir sie brauchen. Also es geht so, also man kann sie mobil über das Handy anzeigen, man kann sie auf Dashboards in den Produktionshallen sehen, man kann sie als Manager sich am Büroarbeitsplatz öffnen, also das ist nicht eingeschränkt. Also es gibt keine technische Einschränkung, wo man diese Daten nutzt. Das ist
Ja, aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil je nachdem, welcher User braucht er die Daten ganz woanders, je nachdem, welcher Use Case brauche ich vielleicht auch andere Daten, je nach Hierarchie will ich es vielleicht auch anders visualisiert, zusammengefasst und so weiter haben. Und da ist natürlich so eine Flexibilität auch sehr wichtig, dass man nicht nur die Daten hat, sondern auch nachher wirklich die Transparenz daraus bekommt, die man sich natürlich da auch erhofft. Wenn du dir jetzt das so anschaust, die Sachen, die ihr schon mit dieser Datenplattform macht, die ihr mit den Daten macht, gibt es da einen Use Case, wo du sagst, das ist so der größte Mehrwert, das bringt uns aktuell am meisten?
Also wenn man rein auf die Zahlen guckt, alleine dadurch, dass wir natürlich als erstes mit den Energiethemen angefangen haben, ist das heute, Stand heute unser größter Mehrwert, dass wir diese Energieeinsparpotenziale erkennen und entsprechend umsetzen. Das ist Stand heute der größte. Potenzial ist natürlich viel größer noch in den Effizienz-Use Cases, Anlageneffizienz erhöhen.
Ja, okay, danke dir. Ja, das ist ja immer ein wichtiges Thema, ne? Also am Ende, es ist ja auch ein Aufwand, sowas zu etablieren, auch wenn ihr das zügig hinbekommen habt. Dann ist ja immer auch spannend, was habe ich am Ende davon. Ich möchte jetzt mit dir so im zweiten Hauptteil, wenn man so will, noch ein bisschen mehr über das Thema Technik und Architektur auch dahinter reden. Also was für Technologien nutzt ihr und wie sieht auch die IT-Architektur aus? Also habt ihr da nochmal ein extra MES-System? Wie sieht es aus mit dieser Datenplattform und wie habt ihr auch die Maschinenanbindung technisch gelöst?
Das muss man jetzt erstmal sagen, wir waren ja nicht im Greenfield, ne, sondern es gab vorher auch schon IT, es gab auch schon vorher Applikationen in der Produktion. Wir hatten noch MES-Systeme und haben auch immer noch MES-Systeme. Haben diese Plattform aber ganz bewusst zusätzlich etabliert und jetzt nicht gesagt, wir wollen irgendwo unsere existierenden Systeme ausweiten, dafür gebrauchen. Das heißt, wir haben eine zentrale Datenplattform etabliert, wo wir alle Maschinendaten, alle Sensoren etc. aus der Produktion erfassen. Aber nicht nur das, sondern auch alle unsere Applikationen, die produktionsrelevante Daten haben, anbinden. Das heißt, genauso ist unser ERP-System angebunden, damit wir wissen, welcher Auftrag läuft überhaupt gerade. Unser MES-System ist angebunden. Weitere Systeme werden noch angeboten, wie Qualitätsmanagementsysteme oder Erwartungsmanagementsysteme. All diese Systeme werden auch an dieser Plattform angeboten, sodass wir einen zentralen Ort haben, wo alle Daten zusammenfließen.
Ja, das ist soweit schon mal sehr gut. Wie sieht das in der Praxis aus? Ist die Plattform dann in der Cloud oder habt ihr das lokal bei euch?
Sowohl als auch. Wir haben lokale On-Premise-Installationen in allen Produktionswerken, einfach um sicherzustellen, dass wir kein Thema mit Latenz etc. bekommen. Und andersrum auch, um Daten entsprechend in hoher Frequenz entgegenzunehmen, zu filtern und aufzubereiten und dann nur die aufbereiteten Daten weiter in die Cloud zu schicken. Also wir schicken nicht jeden Sensor im Sekundenbereich in die Cloud. Das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, sondern wir bereiten die Daten auf und das, was wir für weitere Applikationen, das, was wir für Algorithmen, das, was wir für Langfrist-Reporting brauchen, das geht dann in die Cloud. Alles andere wird erstmal auf On-Premise vorverarbeitet. Nichtsdestotrotz ist die Sondern das Management der Plattform, die wir haben, das ist in der Cloud und halt auch zentral von unserem Headquarter hier in Bielefeld gemanagt. Die Instanzen lokal in Netzwerken, die sind dann on-premise.
Okay. Ja, das ist aber auch, du hast Latenz angesprochen, ne? Alleine deswegen glaube ich schon ein wichtiger Punkt und schafft natürlich auch eine gewisse Unabhängigkeit dann entsprechend. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen, auch gerade das Zusammenspiel mit der Maschinendatenanbindung? Also gibt es da extra Konnektoren? Habt ihr da, keine Ahnung, auf OPC UA gesetzt? Habt ihr da einen Standard oder wie sieht diese Seite der Plattform aus?
Also die Plattform selber ist erstmal größtenteils aus Open Source Komponenten. Ja, wir haben auf den Anbieter OpenHL gesetzt, die das ganz bewusst aus Open Source zusammenbauen. Zentrales Protokoll ist mit Sicherheit MQTT. Wenn es dann wirklich an die Maschine dran geht, hängt es sehr stark davon ab, was kann denn die Maschine überhaupt. Nicht jede Maschine kann MQTT, manche können OP2A, manche können Modbus, gerade im Energiesensor-Umfeld ist das auch sehr verbreitet. Da sind wir dann offen, was an Möglichkeiten für den jeweiligen Maschinenhersteller zur Verfügung steht. Da sind wir nicht groß genug, um unseren Maschinenherstellern vorzuschreiben, welches Protokoll sie uns zu liefern haben.
Ja, ich glaube, das geht den wenigsten so, dass man da seinen Lieferanten das, sag ich mal, zumindest im Nachgang nochmal sagen kann, genau das hätten wir jetzt gerne. Ich meine, wenn man Maschinen einkauft, kann man da ja schon noch ein bisschen drauf achten, um dann auch zu gucken, hat man die Daten oder hat man sie entsprechend nicht. Aber das heißt, da seid ihr in einer gewissen Weise flexibel, was die Datenanbindung anbelangt. Das ist ja schon mal wichtig. Und wenn du jetzt sagst MQTT, dann heißt das auch, dass ihr da eventbasiert unterwegs seid, was das ganze Thema Architektur anbelangt. Also für alle, die noch mehr zu UMH wissen wollen, die können auch in Episode 266 noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Und da reden wir auch darüber, dass quasi dieses Eventbasierte auch ein Kern der Architektur am Ende ist. Und das nutzt ihr dann wahrscheinlich auch.
Ja, richtig. Also das ist aus meiner Sicht auch das einzig Sinnvolle für die Produktion, weil wenn wir über Produktionsdaten, über Produktionsmonitoring sprechen, dann wollen wir genau die Events kennen. Ja? Also wir wollen wissen, wenn etwas passiert in der Produktion. Und von daher ist dieses Live- und Event-basiert aus meiner Sicht ein ganz zentraler Punkt von der Architektur für eine Produktionsdatenplattform.
Gleichzeitig hast du jetzt auch gesagt, ihr habt einen Ansatz quasi mit verschiedensten Open-Source-Komponenten. Ja. Warum habt ihr euch für Open-Source entschieden? Das ist ja eher untypisch so im Business-Umfeld.
Weiß ich nicht, ob das heutzutage noch untypisch ist. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass da immer mehr Digitalisierungsverantwortliche im Produktionsumfeld in diese Richtung auch gehen. Von daher würde ich sagen, es ist keine exotische Wahl. Was wir einfach sehen, ist, wir wollen zum einen nicht mehr in Vendor-Login mit irgendwelchen Großkonzernen, die 100-mal größer sind als wir selber als Mittelständler reinlaufen. Wir wollen flexibel bleiben. Wir wollen vor allen Dingen auch schnelle Weiterentwicklung. Aus meiner Sicht ist im Open-Source-Bereich die Weiterentwicklung von Funktionen meistens schneller, als wenn ich bei großen Software-Anbietern einkaufe. Und ganz entscheidender Punkt ist, die Daten sind unsere und wir wissen, wie wir sie wieder rausbekommen, wenn es notwendig ist, sie wieder rauszubekommen.
Also man kann sagen, ihr habt nicht nur die Daten, sondern auch die Architektur quasi in der Hand, wenn man so möchte.
Wir haben die Daten in der Hand, wir haben die Architektur in der Hand. Auf der anderen Seite, wir müssen sie aber auch nicht selber zusammenbasteln, sondern wir haben einen Partner, der das vernünftig für uns managt und wir bekommen trotz diesem Open-Source-Ansatz ein vernünftiges Gesamtpaket, wo die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und was insgesamt funktioniert.
Ja, das ist auch wichtig, sonst es muss am Ende zuverlässig laufen in der Produktion, ne? Das ist immer das A und O. Wenn wir über so Plattformen reden, dann hat man ja immer viele Schnittstellen, du hast das vorhin beschrieben. Was würdest du sagen, waren so die größten auch technischen, aber vielleicht auch organisatorischen Herausforderungen bei der Umsetzung von so einem Projekt?
Technik muss ich jetzt wirklich überlegen, weil technisch sind die Herausforderungen heutzutage aus meiner Sicht gar nicht mehr so groß. Also so eine Software, die wird in einem Docker-Container geliefert, die habe ich in wenigen Stunden maximal lauffähig. Danach geht's dann darum, Maschinen anzubinden. Das ist mit Sicherheit mehr Fleißaufgabe und da sind auch Hürden im Sinne von Abstimmung mit Maschinenherstellern über Freigabe von Daten, Verschnittstellen etc. notwendig. Also das kostet Zeit, das ist so. Das ist aber keine technische Hürde, das ist eine organisatorische, vielleicht auch manchmal kommerzielle Hürde, wenn der ein oder andere Hersteller dann nochmal extra Lizenzen haben möchte, um eine Schnittstelle freizuschalten. Das ist technisch heutzutage alles machbar.
Ja, ist auch eine wichtige Botschaft, ja. Und auch jetzt bei den, sag mal, Exoten-Bestandsmaschinen, von denen wir vorher geredet haben, auch da würdest du sagen, ist eigentlich die Technik gar nicht so das Problem, sondern eher der Aufwand, der Fleiß vielleicht, der dahinter steckt, das dann entsprechend sauber zu machen.
Ja, bei Exoten oder sehr alten Maschinen kommt man natürlich schon irgendwann an den Punkt, dass man sich entscheiden muss, lohnt es sich da noch zusätzlich Aufwand reinzustecken, Sensorik zu verbauen, Hardware zu verbauen, die dann notwendig ist. Was aber nicht heißt, dass es technisch nicht geht. Also technisch ist es machbar, dann ist es einfach die Wirtschaftlichkeitsfrage. Wie viel möchte ich da noch in einen Retrofit von einer Maschine investieren, damit ich diese Daten auch wirklich rausbekomme? Gerade wenn man, so wie wir, ganz viele von diesen Maschinen hat, dann ist das schon ein Kostenfaktor. Aber es ist umsetzbar.
Ja, sehr gut. Aber du sagst, technisch sind die Hürden eigentlich nicht mehr wirklich da. Gab es auch andere Hürden? Also ich denke zum Beispiel an das Thema Datenqualität. Also kriegt man dann immer die richtigen Daten? Ja, also war das ein Thema bei euch? Oder würdest du auch sagen, wenn man da direkt von der Maschine die Daten hat, hat das eigentlich auch immer gepasst?
Es ist auch heute noch kein Plug and Play. Also man muss natürlich die Daten, die man bekommt, interpretieren. Man muss sie normieren, man muss sie in eine vernünftige semantische Struktur bringen. Das ist Fleißaufgabe und das ist sehr stark abhängig von welcher Maschine, von welchem Maschinenhersteller kommt das Ganze. Manchmal bekommt man Datenpunkte, da muss man raten oder interpretieren und lange mit dem Support telefonieren, um überhaupt rauszubekommen, was das denn bedeutet, was man bekommt. Manchmal sind sie super beschrieben und man weiß sofort, was es ist, oder sie haben irgendeinen quasi Standard, der schon etabliert ist. Es ist aber Arbeit. Das muss ich ehrlich sagen. Es ist Arbeit und deshalb haben wir auch diesen Ansatz, dass wir Maschinentyp für Maschinentyp diese Datenverbindung standardisieren und das auch genau festlegen, in welcher Struktur, in welcher Semantik werden diese Daten dann in unseren Unified Namespace eingeschrieben. Das heißt, wir haben in der Datenplattform diesen Unified Namespace Ansatz, die sich ja so ein bisschen an diese ISO 95 Pyramide orientiert. Mhm. Das ist sozusagen die Logik, wie wir die Daten organisieren. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich bei jeder Maschine, bei jedem Datenpunkt auch diese Arbeit der Interpretation der Daten einmal machen.
Ja. Aber das heißt, irgendwo macht ihr dann den Switch auch von eventbasiert zu klassischer SQL-Datenbanklogik? Oder wie sieht es bei euch dann praktisch aus?
Also die Daten werden alles verteilt über MQTT-Broker und Kafka-Broker. Da ist diese Event-Logik drin. Natürlich wird jeder Datensatz, den wir länger als nur im Augenblick, an dem er erzeugt wird, gebrauchen, in eine Datenbank geschrieben. Ja, dann haben wir
genau. Also die landen dann alle in der Datenbank. Also da filtert ihr jetzt nicht raus oder differenziert ihr dann, sondern am Ende landet alles
in der Datenbank. Erstmal landet alles in der Datenbank. Alles geht in der Time Series Datenbank. Mhm. Wenn wir die Daten aufbereiten, wenn wir zum Beispiel das OEE berechnen, dann geht es in eine Post-Datenbank. Und wenn wir wissen, das sind Daten, die brauchen wir länger, die brauchen wir für andere Prozesse, dann geht es nochmal weiter, auf die nächste Ebene, in die Cloud, in unsere Enterprise-Datenbank. Das heißt, wir haben diese verschiedenen Level. Bedeutet aber auch, dieses erste Level, diese Time-Series-Datenbank, die halten wir nicht ewig. Ja, also die werden eine gewisse Zeit vorgehalten, wie wir sie brauchen, auch für irgendwelche Analysen, die live stattfinden müssen. Ab Zeitpunkt X werden die aber weggeschmissen. Ja, also das muss dann.
Sonst bei der Stückzahl, von der wir vorher geredet haben, kann man sich, glaube ich, vorstellen, was für eine Datenmenge sonst da entstehen würde. Ne? Das ist ja irgendwann auch nicht mehr realistisch, die vorzuhalten. Ne?
Ja, vor 6 Monaten haben wir alle noch gesagt, oder von einem Jahr haben wir alle noch gesagt, das Datenspeicher kostet nicht mehr so viel. Mittlerweile müssen wir dann doch noch mal ein bisschen mehr drauf gucken, bei den Hardwarepreisen, die wir jetzt.
Ja, das verändert sich, ne? Dass man da entsprechend auch auf die Hardware am Ende gucken muss, vor allem wenn man es nachher dann auch selbst im System hat. Aber klar, Cloud ist auch nicht umsonst. Ja. Gut, super. Vielen Dank für den Einblick so in das Thema Architektur, Technologien, wie ihr das praktisch aufgebaut habt. Ich würde zum Abschluss gerne noch so ein bisschen auf das Thema Skalierung schauen und auch auf die nächsten Schritte so einen kleinen Ausblick wagen. Was steht bei euch auf der Roadmap? Was ist da so geplant die nächsten Monate? Also ich denke, weitere Use Cases werden sicherlich auch kommen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
Weitere Use Cases werden kommen, weitere Werke werden kommen, weitere Maschinentypen werden kommen. Wir sind jetzt aktuell mit dem Energiemonitoring in Deutschland ziemlich weit. Natürlich bauen wir auch weiterhin noch Sensorik ein, aber die Sensorik, die vorhanden ist, die ist eingebunden. Jetzt geht es nur noch darum, sukzessive auszubauen, wozu für Sensorik gebraucht wird. Werke sind wir mittlerweile über Deutschland hinaus auch in Frankreich im Standort schon aktiv und das wird jetzt auch sukzessive weiter ausgerollt, sodass wir mehr in die Breite gehen, dass wir die Use Cases, die wir auch schon haben, besser skalieren können über mehr Anlagen, über mehr Produktionsstandorte. Und bei den Use Cases sind wir jetzt auf dem Level, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht mehr nur Dashboards, sondern im nächsten Schritt wollen wir im Prinzip diese ganzen klassischen Workflows, die man in der Produktion hat, auch auf diese Datenbasis aufsetzen, um dann im nächsten Schritt den großen Schritt, den im Moment irgendwie jeder im Kopf hat, wenn es um Daten hat, KI-Funktionalitäten aufzubauen. Da machen wir im Moment erste Piloten, aber das ist ja das, was jeder im Kopf hat, wo es hingeht, wenn man über Daten spricht. Und das dafür haben wir jetzt eine super Basis gelegt mit dem Factory Data Hub, also unserer Produktionsdatenplattform. Haben wir die Daten aufbereitet, haben sie zur Verfügung und können da jetzt in diese Richtung weitergehen.
Ja, okay, super. Wenn du über Workflows redest, hast du da ein Beispiel, was für Workflows ihr euch da vorstellt und wie sowas dann abgebildet werden kann?
Wir haben einen Use Case, den wir jetzt gerade auch schon umsetzen. Da geht es darum, Material durch die Produktion zu verfolgen. Das heißt, dieses klassische WIP-Material-Tracking-Tracing. Wir wollen von jeder Maschine, an der dieses Material war, wissen, von wann bis wann war das Material da, mit welchen Parametern wurde es bearbeitet, welche Qualitätsprüfungen hat dieses Material erfahren und was war das Ergebnis dieser Prüfungen, wurde es eventuell gesperrt, freigegeben. All diese klassischen Schritte, die man in der Produktion mit so einem Werkstück macht. Und das wäre so ein Use Case, den wir jetzt auch aufbauen. Traditionell wahrscheinlich eher in MES-Systemen unterwegs mit solchen Themen. Aus meiner Sicht aber in Zukunft eine Kombination aus Datenplattform und App und nicht mehr ein großes monolithisches MES-System.
Okay. Du hast jetzt das Wort App benutzt, ja. An was ich auch mal denken muss, wenn wir über Datenplattform denken, ist auch so die Einbindung des Mitarbeiters. Ja, du hast schon gemeint, man kann von jedem Endgerät irgendwie darauf zugreifen, aber ein großes Schlagwort ist ja auch Connected Worker. Ne? Also wie schaffe ich es wirklich, gerade die Mitarbeiter am Shopfloor gut einzubinden, den Apps zum Beispiel zur Verfügung zu stellen? Habt ihr da Dinge geplant oder wie sieht da eure Überlegung aus?
Das ist genau dieser nächste große Schritt, den ich mit dem Workflow-Thema meinte. Der erste Schritt war jetzt, Daten zu haben, Datentransparenz zu schaffen, Dashboards zu erzeugen. Und der nächste Schritt ist jetzt, darüber den Layer zu legen, Connected Worker, Connected Everyone.
Connected Everything, ja.
Connected Everything. Ja, also da wirklich den Mitarbeiter mit reinzubringen, sodass wir nicht nur Datenpunkte von Maschinen haben, sondern genauso auch Daten von Mitarbeitern beziehungsweise dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, mit diesen Daten zu interagieren.
Ja, es geht ja in beide Richtungen. Ne? Das eine ist, dem Mitarbeiter erstmal, sagen wir mal, aufgabengerecht die Informationen zur Verfügung zu stellen, aber andersrum da auch die Rückmeldung wieder zu bekommen vom Mitarbeiter oder von manuellen Prozessen allgemein. Ja. Okay, ja, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das auch zusammenspielt. Ne? Also diese Frage, wie binde ich eben die Mitarbeiter ein, aber auch wie modelliere ich im Hintergrund die Prozesse, die Workflows, dass das auch entsprechend zusammenpasst. Weil die Workflows können ja theoretisch auch erstmal ganz unabhängig vom Mitarbeiter sein, was du jetzt auch beschrieben hast mit mehreren Maschinen, aber da kann ich natürlich auch prima den Menschen dann auch wieder mit einbeziehen in den Prozess. Ja.
Ein ganz klassischer Workflow, den man so in der Produktion findet, ist die Eingabe von Störgründen. Ja, das ist so ein sehr einfacher Use Case, aber das ist also ein klassischer Workflow, wo man einfach das Feedback von einem Menschen braucht. Und solche Dinge kann man sehr schön halt in solchen kleinen Apps auf der Plattform dann umsetzen und dadurch dann sehr schnell die passenden Daten am passenden Ort erfassen.
Dann als letzte Frage noch. Du hast gesagt, Skalierung über die verschiedenen Werke ist ein großes Thema. Du hast schon gesagt, ihr seid eigentlich schon mitten dabei, habt schon in mehreren Werken aktiv. Gleichzeitig habt ihr in Summe 15 Werke, ja, also da ist auch noch ein bisschen was vor euch. Was ist so der Schlüssel auf der Plattformseite, damit so eine Skalierung gut klappt? Hast du da vielleicht zum Abschluss noch einen Praxistipp oder auch einen Hinweis, wenn es dann auch um die Auswahl von so einer Plattform geht?
Nee. Der Schlüssel für Skalierung ist aus meiner Sicht immer Standardisierung und Templates. Ja? Habe ich schon mehrmals davon gesprochen. Unser Ansatz ist, wir bauen Standards je Anlagentyp. Und unser Ziel ist es, diese Standards so zu formulieren, so zu erzeugen, dass beim Ausrollen dieses Standards gar keine zentrale IT mehr benötigt wird, sondern ich kann diesen Standard dann den verschiedenen OT-Experten in den Standorten geben und die können damit ihre Maschinen selbstständig einbinden. Die Datenstruktur ist klar, die Datenpunkte kommen in die Plattform und die Standard-Dashboards sind klar. Das heißt, dieser Schritt von Maschine verbunden bis Dashboard ist komplett in einem Template-Ansatz standardisiert und ich kann ihn über Mitarbeiter skalieren.
Ich brauche da nicht den Fachexperten, um das zu machen, oder? Darum geht es am Ende, dass ich nicht von einzelnen Personen nachher abhängig bin. Und
wir brauchen schon den Fachexperten auf der
IT-Seite,
auf der Automatisierungsseite.
Das meine ich. Genau.
Nicht mehr von der IT-Seite. Das ist das Ziel. Wir brauchen jemanden, der die Anlage kennt, der weiß, wo er seinen Netzwerkstecker reinsteckt und mit welchen Passwörtern und Zugängen er an die Maschine drankommt. Aber wir brauchen nicht den IT-Experten, der die Datenplattform administriert.
Was denkst du, was ist da so ein Zielbild? Wie schnell kann man dann so eine Anlage anschließen?
Wir haben uns intern das Ziel gesetzt, dass wir in die Richtung von Minuten kommen für die Anbindung einer Maschine.
Okay.
Wenn sie denn bekannt ist, wenn sie standardisiert ist, etc.
Ja, genau, wenn sie zu den bekannten Typen dann gehört. Ja, okay. Das ist stark, ja, aber also finde ich ein starkes Zielbild, glaube ich, aber ist absolut realistisch. Aber da muss man eben halt auch das Governance rund um die Standards und die Plattform und so weiter auch so sauber haben, ne, dass das dann eben wirklich auch mit so einem Template fast schon Plug and Play funktioniert. Ja. Sehr gut. Vielen Dank dir für den Einblick. Hat mir ein schönes Praxisbeispiel, wie man wirklich auch sehr, sehr schnell und zügig nicht nur nachher eine Anlage anbindet oder eine Maschine, sondern auch überhaupt so eine Plattform etabliert. Besten Dank dir, Lutz, für den Praxiseinblick.
Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Gerne.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir mein Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig, wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.